Ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir möchten zu dir kommen und möchten dir einfach sagen, dass wir deine Hilfe benötigen. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dein Wort heute so zu predigen, wie es recht ist. Und ich bitte dich für die Gemeinde, dass du ihre Ohren aufschließt und ihre Herzen und dass dein Wort wirklich Wurzeln fasst und Frucht hervorbringt. Ich möchte dich bitten, dass du mir klare Worte schenkst, dass du mich bewahrst vor Stolz oder Hochmut und schenk du mir ein demütiges Herz, während ich dein Wort weitergebe. In Jesu Namen, Amen. Ja, möchte euch einfach nochmal Danke sagen für eure Unterstützung für die Missionsarbeit unter Seeleuten. Wir bekommen immer wieder eure Kollekte überwiesen und das bedeutet uns sehr, sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank. Und ich weiß auch, dass einige von euch, Hans-Jürgen hat das schon gesagt, uns auch unterstützen persönlich und auch für eure Gebete möchte ich euch auch nochmal Danke sagen. Ich würde gerne mal wissen, wenn man das erfahren könnte, was Gebete bewirken, wenn man das irgendwie messen könnte, das wäre bestimmt ja unzählbar. Ich weiß nicht, welche Verbindung, welche Beziehung ihr zum Wort Gottes habt. Ich hoffe, dass euch das Wort Gottes lieb ist, dass ihr regelmäßig darin lest. Und ich hoffe, das ist okay, wenn ich beim Du bleibe. Ich hoffe, ja. Mir fällt es einfach leichter, weil ich würde dann meine Sie und Du und so ist es einfach festgeschrieben. Ich hoffe, das ist okay. Ja, es gibt im 2. Thessalonicher einen bemerkenswerten Vers, beziehungsweise steht er Kapitel 3, Vers 16. Das kann man sich immer ganz gut merken. Ich denke, der bekannteste Vers der Bibel ist Johannes 3, 16. Und ein ebenso sehr bekannter und sehr wichtiger Vers ist im 2. Timotheus 3, 16. Da steht nämlich Folgendes. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Genau das benötigen wir. Wir brauchen immer wieder Korrektur, unabhängig, wie lange wir vielleicht schon im Glauben unterwegs sind. Und dafür brauchen wir einfach immer wieder einen Blick in die Bibel. Und wir wissen, dass unsere Zeit sehr begrenzt ist. Ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, die meisten von uns bereits in der zweiten Halbzeit. Also auch ich befinde mich in der zweiten Halbzeit und wir wissen nicht, wie lange wir noch leben, aber ich merke, es scheiden immer mehr Geschwister, auch aus unserer Gemeinde in Bremerhaven. Und mich macht das dann immer betroffen. Man sieht diese Leute nie wieder, es sei denn in der Ewigkeit. Und nicht nur, dass wir Geschwister und Mitglieder in der Familie verlieren, sondern manchmal erfahren wir auch von Glaubensgeschwistern, die zwar nicht verstorben sind, die aber vom Weg abgekommen sind und ihren Glauben verlassen haben. Und das macht mich noch trauriger, denn ich frage mich oft, was hat dazu geführt, dass derjenige oder diejenige dem Glauben abgesagt hat? Gibt es dort irgendwie ein Muster vielleicht? Und ich frage mich dann nicht in Stolz und Hochmut, so kann mir das nicht passieren. Ich frage mich, was hat dazu geführt, könnte mir das auch passieren? Und dann würde man vielleicht denken, ja, Moment mal, du bist Missionar, du gehst da auf die Schiffe seit fast 20 Jahren. Du bist doch gefestigt. Ja, ganz ehrlich, ich stelle mir aber trotzdem diese Frage. Kann auch ich irgendwo im Glauben Schiffbruch erleiden? Denn wie sieht das bei Paulus zum Beispiel aus? Und ich bin vor einiger Zeit über einen Vers gestolpert, den ich zwar schon oft gelesen habe, aber der mir noch nie etwas gesagt hat. Und ich komme auf diesen Vers gleich zu sprechen. Und vom Thema geht es heute, Schiffbruch oder nur vom Weg abgekommen, wie kann ich bis zum Schluss durchhalten? Und Paulus schreibt in dem letzten Brief, den er an Timotheus geschrieben hat, im Kapitel 4 folgende Verse. Ich lese die Verse 6 bis 8. Die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Paulus war zu der Zeit im Gefängnis und er wusste, dass sein Ende sehr, sehr nah bevorsteht. Und er schreibt dort weiter, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird, an jenem Tag, nicht alleine aber mir, sondern auch allen anderen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Beeile dich schnell, zu mir zu kommen. Paulus war davon absolut überzeugt, dass sein Ende bevorsteht, aber er war auch absolut davon überzeugt, dass er bis zum Ende durchhalten wird. Und nur einen einzigen Vers später schreibt Paulus von einem Mitarbeiter Folgendes. Nachdem er Timotheus aufgefordert hat, schnell zu ihm zu kommen, schreibt er in Vers 10, 2. Timotheus Vers 4, Kapitel 4, Vers 10, Demas hat mich verlassen, er hat mich im Stich gelassen, weil er wieder den jetzigen Zeitlauf bzw. die gegenwärtige Welt liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Thessalonich ist Saloniki, Griechenland. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verse hört oder wenn ihr vielleicht von einem Bruder, von einer Schwester hört, dass derjenige sich vom Glauben entfernt hat. Mich macht das immer sehr, sehr nachdenklich. Wie gesagt, könnte mir das auch passieren. Und das ist jedes Mal wie ein Warnschuss, wo ich mich hinterfrage, wie stehe ich denn im Glauben? Bezieht mein Glauben sich alleine auf dem, was ich tue? Ich bin Missionar, ich gehe auf die Schiffe, ich verteile das Evangelium, ich unterrichte Seeleute, damit sie im Glauben wachsen und stark sind? Oder ist es meine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Und wenn ich so etwas höre, dass Geschwister nicht mehr im Glauben stehen, dann frage ich mich oft, was hat dazu geführt? Sie waren noch gut unterwegs, sie haben Früchte getragen. Letztendlich sind sie vom Weg abgekommen. Wie sieht das bei mir, bei euch, bei dir ganz persönlich aus? Haben sich da vielleicht Kompromisse, Glaubenskompromisse eingeschlichen? Mich erinnert das so ein bisschen, als Jesus das letzte Abendmahl gefeiert hat und er ankündigt, einer von euch wird mich verraten. Was haben die Jünger darauf gesagt? Ich niemals. Nein, die haben sich gefragt, aber ich bin's doch nicht, oder? Die waren sich dessen bewusst, dass auch sie dazu in der Lage wären. Ich bin es nicht, oder? Und wir sollten, glaube ich, nicht in Stolz oder Hochmut sagen, Mensch, ich bin schon seit 20, 30 Jahren, 40, 50 Jahren mit dem Herrn Jesus unterwegs, mir kann das nicht passieren. Aber gehen wir zurück. Wer war dieser Demas überhaupt? Wir finden diesen Namen insgesamt dreimal nur in der Bibel, aber immerhin dreimal. Und eigentlich erst zum Ende des Dienstes von Paulus. Wir wissen, zwischen den Jahren 47 und 57 hat Paulus seine drei Missionsreisen unternommen. Und er hat viele Briefe, die er geschrieben hat, die wir im Neuen Testament haben, die hat er im Gefängnis geschrieben, in Gefangenschaft. Und da finden wir zum Beispiel im Kolosserbrief die Aussage, ganz zum Schluss, Kolosser 4, Vers 14, Lukas und Demas lassen euch grüßen. Ähnlich schreibt er das auch in den Brief an Philemon, Vers 24, zum Schluss, Demas lässt euch grüßen. Und wer sich so ein bisschen mit den Jahreszeiten auskennt, der weiß auch, dass die anderen Briefe, der Epheserbrief, der Philipperbrief, ebenfalls in der Gefangenschaft geschrieben worden sind. Und man redet etwa zwischen 60 und 62 nach Christus, wurden diese Briefe geschrieben. Und man kann davon ausgehen, dass in diesen ganzen Briefen der Demas Mittag bei gewesen ist. Er war mit im Gefängnis. Er war aufgrund seines Glaubens, wurde er ins Gefängnis geworfen. Und Paulus hat diese Angewohnheit gehabt, dass er immer wieder einzelne Brüder hat grüßen lassen oder Grüße vermittelt hat. Und in dem letzten Brief an Timotheus, was ich gerade gelesen habe, da wissen wir, da hat Demas den Paulus bereits verlassen. Dieser Brief wurde etwa geschrieben 67 nach Christus. Der erste Brief, wissen wir nicht ganz genau, wurde etwa 63, 64 nach Christus geschrieben. Warum sage ich das? Ganz einfach, dass der Demas über mehrere Jahre an der Seite von Paulus gewesen ist. Wir können davon ausgehen, dass er vielleicht 3, 4, maximal 5 Jahre an der Seite von Paulus gewesen ist. Und er hat Paulus erlebt. Er hat das Evangelium mehrfach, vielleicht 100-fach gehört, was Paulus weitergegeben hat. Er war bei den Gemeindegründungen dabei gewesen. Er war im Gefängnis. Aber eins wissen wir. Dieser Name taucht 3-mal im Neuen Testament auf. Aber nachdem Paulus davon schreibt, taucht dieser Name nie wieder auf, nachdem er ihn verlassen hat. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Wir wissen nicht, ob er vielleicht irgendwann wieder zur Besinnung gekommen ist, wie der verlorene Sohn. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur diesen einen diese Aussage, Demas hat mich verlassen, weil er die Welt liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Ein Kommentator hat einmal geschrieben, Demas war ein Schönwetterchrist. Aber ganz ehrlich, das widerspricht sich mit dem, was ich im Wort Gottes wiederfinde. Denn wenn man jahrelang, wie gesagt, wir gehen von 3 bis 5 Jahren aus, an der Seite gewesen ist und er auch direkt nach dem Gefängnis nicht sofort Paulus verlassen hat, auch das sehen wir aus den Briefen, dann können wir nicht davon ausgehen, dass der einfach nur im Glauben eingeknickt ist, wo er vielleicht mal Gegenwind bekommen hat. Ich gehe davon aus, dass dieser Mann irgendwo schon eine gewisse Festigkeit im Glauben hatte. Wie konnte es dazu kommen, ich weiß nicht, welche Bibelübersetzung ihr lest. Ich lese sehr gerne in der Neuen Genfer Übersetzung. Und da steht das folgendermaßen, dieser Vers, dass Demas mich verlassen hat, weil er wieder die Welt liebgewonnen hat. Ich denke, bevor wir Jesus Christus kennen, lieben wir die Welt über alles. Es gibt nichts anderes oder nichts Wichtigeres als das. Aber dann kommt irgendwann, offenbart sich Christus in unserem Leben. Wir glauben an ihn, wir werden durch sein Wort, durch das Wort der Bibel verändert. Dinge gewinnen eine andere Priorität. Und das, was die Welt zu bieten hat, hat nicht mehr so eine Wichtigkeit, wie sie vielleicht mal vorher hatte. Aber bei Demas wissen wir, dass irgendetwas passiert. Und ich möchte auch gar nicht davon heute reden oder predigen, ob man seine Errettung verlieren kann. Das wäre ein ganz anderes Thema. Ich meine, Paulus schreibt dazu sehr klare Worte, zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 8, Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Also da, wo Gott einen Anfang mit dir gemacht hat, dieses Werk wird er vollenden. Das Gleiche wiederholt er auch im Philipperbrief. Da sagt er, derjenige, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden zum Tage Christi, also zum Tag des Gerichtes. Paulus schreibt auch, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen, nichts. Und er geht da sehr spezifisch drauf ein. Und ja, wie gesagt, es geht nicht um Errettung verlieren heute Morgen. Aber wie kann es sein, dass es den Anschein hat, dass jemand im Glauben unterwegs ist, aktiv dabei gewesen ist, aber letztendlich das alles nicht echt gewesen ist? Ich kann vielleicht Jahrzehnte in den Gottesdienst gehen. Ich höre vielleicht gerne die Predigten, ich singe vielleicht gerne die Lieder. Ich bin vielleicht gerne aktiv in so manchen Kreisen. Aber dennoch kann es sein, dass ich vielleicht überhaupt gar keine lebendige Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus habe. Und ich stelle mir dann auch die Frage, warum mache ich meinen Missionsdienst? Ist das einfach, weil es irgendwie cool ist, als Missionar unterwegs zu sein? Oder liegen mir wirklich die Seelen der Seeleute am Herzen? Weiß ich, wenn ich auf diesen Schiffen nicht unterwegs bin und diesen Seeleuten von Jesus Christus erzähle, weiß ich, dass sie, wenn ihre Sünden nicht vergeben sind, wenn sie keine Beziehung zu Christus haben, verloren gehen? Das ist mein Anliegen. Paulus schreibt zweifach, wir sollen uns prüfen, ob wir im Glauben sind. Da schreibt er zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 5, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Und dann schreibt er im ersten Brief ähnliche Sätze und einen ähnlichen Vers. Daher, wer meint, sicher zu stehen, sehe zu, dass er nicht fällt. Stolz und Hochmut haben hier keinen Platz. Und wenn wir uns diesen Vers von Demas genauer anschauen, dann fallen dort genauer gesagt auch mehrere Dinge auf. Wie gesagt, Paulus schreibt, Demas hat mich verlassen. Und dieses Wort verlassen ist ein aktives Abwenden. Weil, jetzt mal ganz im Grunde genommen, wenn der Gottesdienst vorbei ist, und dann verlasse ich euch. Hans-Jürgen, ich werde euch verlassen. Aber das ist einfach etwas ganz Normales, es ist ein normaler Ablauf. Was Paulus hier schreibt, Demas hat mich verlassen, war ein aktives Abwenden. Man könnte auch sagen, Demas hat mich im Stich gelassen. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Ja? Ich werde euch verlassen, aber nicht im Stich lassen. Weil er die Welt lieb gewonnen hat. Und die Welt, da würde man vielleicht sagen, hey, Moment mal, wir sollen die Welt doch lieben. Steht nicht im Johannes 3,16 drin, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, das ist eine Liebe an uns Menschen. Aber hier geht es um das gesamte System. Das, was uns heutzutage, was wir in dieser Welt sehen, diese gesamte Prägung, dieser Abfall. Ich meine, warum sind die Stuhlreihen hier nicht gefüllt? Weil die Menschen lieber ausschlafen. Gottes Wort hat keine Bedeutung mehr für sie. Das ist das, was hier mit der Welt gemeint ist. Leute gehen lieber auf die Partys als in den Gottesdienst. Und wie gesagt, in der neuen Genfer steht drin, weil er die Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, nach Saloniki. Und ganz ehrlich, ganz oft oder meistens ist das genau der Grund, warum Christen ihren Glauben verlassen. Weil nämlich die Dinge, die die Welt anbietet, wichtiger werden. Sicherheit, finanzieller Reichtum. Sie möchten über ihr Leben selbst bestimmen. Sie möchten sich nicht vorschreiben lassen, was sie denken sollen oder was gut oder was schlecht ist. Die Ausrichtung des Willens, das ist das, was Paulus hier schreibt mit dem Liebgewonnen. Und sich über etwas freuen, was Gott nicht wohlgefällig ist. Wir können hier festhalten, dass Demas die Welt mit einer richtigen Hingabe wieder liebgewonnen hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was sagt denn die Bibel über die Welt lieb zu gewinnen? Und einigen von uns, da stößt uns sofort eine Bibelstelle hoch. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15, da schreibt Johannes zum Beispiel Folgendes. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, der wird für immer leben. Und genau das ist Demas passiert. Er hat sich von dieser Welt einlullen lassen. Diese Welt hat einen wesentlicheren, eine größere Wichtigkeit bekommen als das, was Gott offenbart, was Gott gibt. Und da stellt sich für mich die Frage, als ich das gelesen habe, okay, kann mir das passieren? Ja, es kann auch mir passieren. Ich soll mich prüfen, schreibt Paulus. Aber ich möchte heute Morgen darüber sprechen, was kann ich denn dazu beitragen, dass mir das nicht passiert? Und da geht es um 4 bzw. 5 wesentliche Bestandteile. Und wenn ich davon spreche, dass wir als Christen etwas tun können, damit uns das nicht passiert, dann ist das immer auf die Gnade Gottes gemünzt. Es geht nicht um unseren germanischen eisernen Willen, sondern wir brauchen Gottes Gnade, die uns dazu befähigt. Wir brauchen diese Abhängigkeit. Und den ersten Punkt, der für mich irgendwie deutlich wurde, als ich darüber nachgedacht habe, ist folgendes, dass ich täglich einen gezielten Austausch mit dem Herrn Jesus Christus habe. Was meine ich damit? Ich meine nicht damit, einfach stur, plump ein Kapitel der Bibel zu lesen, ein kurzes Stoßgebet oder vielleicht noch die Losung hinterher zu lesen und Haken hinter und fertig. Das meine ich nicht. Einen gezielten Austausch, ein Austausch geht immer in 2 Richtungen. Ich höre oder ich rede und ich höre. Also das ist ein Austausch zwischen Mann und Frau. Wir möchten nicht, dass unsere Frauen uns zutexten. Und unsere Frauen möchten auch nicht, dass wir einfach nur schweigend neben ihnen sitzen. Wir möchten, dass wir einen Austausch haben. Und wie tausche ich mich mit Gott aus? Ganz einfach, ich lese sein Wort. Bei Demas, der ist sich irgendwann morgens aufgewacht und hat sich überlegt, boah, heute werde ich mal die Welt wieder lieb gewinnen und macht eine 180-Grad-Drehung. Nein, das war ein schleichender Prozess, 100%. Denn so werden Leute oder wandern Leute vom Glauben ab, nicht von heute auf morgen. Wir haben ein ganz tolles Beispiel in der Bibel mit König David. König David ist seinen Pflichten nicht nachgekommen und es hat ihn in eine ganz große Bedrohung gebracht. Und eine Sünde, ein kleiner Schritt führte zur Sünde, als er mit Bathseba letztendlich den Verkehr hatte. Er ist seinen Pflichten nicht nachgegangen. Er hat seine Augen walten lassen. Die Lust wurde immer stärker. Wen das interessiert, der kann das gerne im Alten Testament nachlesen, im 2. Samuel, Kapitel 11. Paulus schreibt davon nichts im Timotheusbrief. Er nennt nur den Fakt, Demas hat mich verlassen. Aber wenn wir keinen täglichen Austausch mit Gott haben, dann werden auch wir von unserem Weg in die falsche Richtung abweichen. Davon bin ich überzeugt. Und auch mir ist das schon einige Male passiert, wo Gottes Wort nicht mehr diese Wichtigkeit in meinem Leben hatte. Ich habe vielleicht noch Andachten vorbereitet, Predigten vorbereitet, aber meine tägliche stille Zeit war nicht mehr vorhanden und ich habe gemerkt, wie sehr mein Geist, meine Gedanken gewandert sind. Ein Kapitän eines Schiffes, der guckt auch nicht nur einmal in Bremerhaven auf seine Seekarte, wo ist der nächste Hafen und schaut, welche Richtung er ungefähr halten muss, der schaut täglich mehrfach in diese Seekarten. Familie Kunde, ihr fahrt bald runter zu eurer Familie. Da guckt ihr einmal auf die Karte oder aufs Navi. Wie oft guckt ihr auf den Fahrschein? Wann müssen wir den Zug wechseln? Gleis 11? Also ob wir mit dem Auto fahren oder ein Schiff steuern oder mit dem Zug fahren, egal, wir gucken mehrfach auf unsere Pläne, oder? Also mir geht es zumindest so. Und genauso muss ich immer wieder regelmäßig hier reinschauen. Immer, immer wieder. Kürzlich war ich in Holland gewesen und Holland hat so tolle Strände. Und die sind in der Regel sehr, sehr weit und breit. Und ich wollte dann, ich bin dann die Düne runtergegangen und wollte zum Wasser. Es war halt gerade Ebbe und dementsprechend war halt der Weg zum Wasser sehr weit. Es war, ich glaube, keine Ahnung, ein halber Kilometer, so kam mir das zumindest vor. Und ich bin so die ersten 2 Minuten gegangen und ich wollte natürlich den kürzesten Weg gehen und merkte, hey, ich bin irgendwie so ein bisschen krumm gegangen, weil ich keine Orientierung hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie, ich brauche einen Fixpunkt hinten am Meer. Und dann habe ich gesehen, da hinten, da ist irgend so ein Pfahl, den nehme ich als Fixpunkt, damit ich gerade laufen kann. Und ich gehe dann weitere 5-6 Minuten und merke so, irgendwie, ich bin ja noch weiter vom Weg abgekommen, als ich eigentlich vorhatte. Bis ich gemerkt habe, dass dieser Pfahl, den ich als Fixpunkt mir genommen hatte, ein anderer Spaziergänger war. Ich bin mit ihm mitgegangen und bin noch krummer gegangen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche was anderes, ich brauche was Festes, was Stabiles. Und dann habe ich irgendwie so eine alte Sandburg, die ist zwar nicht stabil, aber die war zumindest fix, habe diese Sandburg als Fixpunkt genommen. Und ab da bin ich den Weg gerade gegangen. Und da wurde für mich deutlich, wenn ich mich an Menschen orientiere oder an gewissen Strömungen, dann kann ich nur fehlgeleitet werden. Aber Gottes Wort hat Bestand. Das gleiche Wort, was vor 2000 Jahren geschrieben worden ist und noch früher das Alte Testament. Wenn ich mich danach richte, dann werde ich nicht fehlwandeln. Dann gehe ich nicht falsch. Und macht nicht den Fehler. Wir brauchen immer wieder diese Ausrichtung. Und wenn ich davon spreche, einen gezielten Austausch mit dem Herrn zu haben, dann heißt das zum Beispiel auch, dass ich mit ihm rede. Ich höre von ihm durch sein Wort, ich rede zu ihm, indem ich bete. Und wenn da zum Beispiel so ein Vers ist aus dem Psalm, wo David schreibt, wie eine Hirschkuh nach Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir. Ich weiß nicht, wem es so morgens geht, so ein innerliches Verlangen hat. Und man liest sowas und merkt, nee, also wie eine Hirschkuh fühle ich mich heute Morgen eher nicht. Ich habe dieses Verlangen nicht. Dann fordert mich dieser Vers aber aus, dazu auf, Herr, bitte schenk du mir dieses Verlangen, dass meine Seele wirklich wieder so nach dir dürstet, wie eine Hirschkuh. Ich bete die Psalmen, ich bete einzelne Verse, wenn ich merke, dass ich vielleicht mein Leben nicht so danach ausrichte. Und das ist letztendlich auch diese Gemeinschaft, die wir alle benötigen. Diese Verse, die drücken letztendlich ein tiefes Verlangen aus. Und wenn ich dieses Verlangen nicht habe, dann bete ich dafür. Wie gesagt, diese tägliche Gemeinschaft, nicht nur irgendwo ein paar Verse zu lesen, sondern mit Gott über das, was ihr lest oder was ich lese, ins Gespräch zu kommen. Das ist mit gezieltem Austausch gemeint. Zweitens, was mir klar wurde, ist auch, dass mir täglich bewusst wird, was Jesus Christus für mich getan hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern, in unserem Studium, da waren wir in Schottland auf einer Missionsreise und wir sollten Gottesdienst gestalten als Bibelschüler und dann hatten wir einen Gastprediger aus Australien und dieser Gastprediger war für uns nicht unbekannt, das war ein Theologieprofessor, dessen Bücher wir sogar in der Bibliothek hatten und dieser alte Mann, der war Mitte 70, der kniete vor uns nieder und betete für den Gottesdienst, dass Gott ihm einfach befähigt, das Wort weiterzugeben. Und für uns hat das irgendwo etwas ausgedrückt, wie dieser alte Mann mit so einem Wissen sich vor Gott demütigt und einfach für seine Kräfte betet und für seine Weisheit. Dieser Mann hat sich täglich das Evangelium immer wieder gepredigt, bewusst zu machen, was hat Christus für mich getan? Weil ich sehe einfach meine Sündhaftigkeit jeden Tag vor mir. Ich sehe, dass meine Motivation vielleicht manchmal verkehrt ist, jetzt vielleicht manchmal sogar in der Mission. Warum schenke ich meiner Frau einen Strauß Blumen oder schenke ihr ein bisschen Schokolade? Habe ich vielleicht einen Hintergedanken dabei? Meine Motive sind so oft nicht hundertprozentig rein. Oder wie sieht es denn aus, wenn ich irgendwie durch die Stadt fahre und jemand schneidet mich und nimmt mir die Vorfahrt, schreck ich dann auf und sage, ach, sei gesegnet, Bruder. Oder geht das in eine andere Richtung? Mann. Das sind immer so Situationen, die uns mal ganz klar unsere Sündhaftigkeit zeigen. Und wenn ich mir dann bewusst werde, dass es einen Gott gibt, der seinen Sohn für meine Sünden geopfert hat, der für mich ans Kreuz gegangen ist, um für meine Schuld, für meine Unehrlichkeit, für meine Blicke, für meine falschen Motivationen, für mein Fluchen am Lenkrad, dass er dafür geopfert worden ist, gekreuzigt worden ist, gestorben ist, begraben ist und auferstanden ist. Wenn mir das bewusst wird, dann tut das etwas in meinem Leben. Viele von uns kennen die Geschichte vielleicht aus dem Lukas-Evangelium mit der Sünderin, die zu Jesus kommt und seine Füße wäscht, mit ihren Tränen und mit ihren Haaren seine Füße wieder trocken macht. Und die Stimmen auf einmal sagen, oh Mensch, wenn Jesus, weißt du nicht, wer das ist? Und Jesus aber ganz genau die Gedanken kennt, weil das sagt nämlich Lukas Kapitel 7. Und er dann auf einmal die Ankläger ziemlich klar anpackt und ihnen sagt, diese Frau, sie kann viel lieben, weil ihr viel vergeben ist. Sie weiß ganz genau, wo sie herkommt. Und sie weiß ganz genau, dass Gott das weiß. Aber sie kann diesen Akt der Liebe, den sie an die Christusfüßen vollbracht hat, tun, weil sie weiß, wie viel ihr vergeben worden ist. Und das muss ich mir immer wieder bewusst machen. Was hat der Herr Jesus für mich getan? Und dann als eine andere Stelle, wo Jesus seine Jünger zur Seite nimmt und ihnen sagt, freut euch nicht daran, dass euch die Dämonen untertan sind, dass ihr Leute heilen könnt, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Lukas 10, Vers 20. Sich immer wieder zugute führen, die tägliche Zuwendung zum Evangelium. Erinnere du dich daran, was Jesus Christus für dich getan hat. Und wenn er das noch nicht für dich getan hat, wenn dir das noch nicht bewusst ist, dann mach das fest. Sei dir bewusst, dass Jesus dich kennt und er weiß, was du alles getan hast. Und es gibt keine Sünde, die für ihn zu groß ist. Dafür ist er gekommen, um uns die Vergebung zu schenken. Aber wir müssen zu ihm kommen. Ein dritter Punkt, der mir hilft, auf dem geraden Weg zu bleiben, ist auch zu wissen, dass Gott souverän ist. Wir leben in einer Welt voller Chaos und das hat in den letzten Jahren zugenommen. Das kann man sich nicht vorstellen, das wissen wir alle. Das wissen auch Menschen, die Gott nicht kennen. Die sagen auch, was ist denn auf einmal mit dieser Welt los? Das, was früher böse war, ist heute gut. Und was früher gut war, ist heute böse. Trotzdem wissen wir, Gott ist immer noch souverän. Er hat immer noch die Kontrolle. Und das gibt mir letztendlich Frieden. Das gibt mir Frieden. Wir wissen aus dem 1. Mose, als Josef von seinen Brüdern verraten worden ist und er ist letztendlich in der Sklaverei gelandet. Da sagt er im 1. Mose 45 in Vers 8 Folgendes. Es waren nicht sie, seine Brüder, die ihn nach Ägypten verkauft haben, sondern es war Gott, der ihn hierher gebracht hat. Und wenig später sagt er in Kapitel 50, Vers 20, diesen absolut bemerkenswerten Satz. Ihr zwar, ihr Brüder, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Gott ist souverän, er kennt dein Heute und dein Morgen. Und daran müssen wir auch immer wieder festhalten. Wir verstehen vielleicht viele Dinge nicht und vielleicht stellen wir manchmal Gott auch in Frage. Aber er ist immer noch in Kontrolle. Er ist immer noch in Kontrolle. Ein vierter Punkt, dass ich immer wieder Gemeinschaft und Rechenschaft mit anderen Christen habe. Dass ich Freunde in meinem Leben habe, die auch gezielt Fragen stellen können, die vielleicht auch mal unbequem sind. Mensch, wie sieht das aus mit deiner stillen Zeit? Oder wie sieht das aus mit deinen Blicken, die du manchmal nicht kontrollieren kannst? Oder wie sieht es aus mit anderen Süchten? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, vor einem guten halben Jahr, da war ich in München im Reisedienst und ich war in einen Hauskreis eingeladen, um über die Missionsarbeit zu berichten. Und wir waren etwa so 10 Leute aus unterschiedlichen Ländern und ich erzählte so frei heraus mit ein paar Bildern und das war auch alles gut. Ich habe viele Rückfragen bekommen und dann anschließend gehe ich ins Badezimmer, wasche mir die Hände und gucke in den Spiegel und denk: ach du grüne Neune. Ich mache meinen Mund auf und merke, dass mein kompletter rechter Schneidezahn im giftgrünen Spinat verpackt war. Weil ich habe irgendwann mittags irgendwas Spinat, ich glaube eine Spinatpizza gegessen und mein ganzer Schneidezahn war giftgrün. Und da habe ich gedacht, Mann, ist das peinlich. Weil ich lache ja auch gerne. Und dann habe ich aber gleich gedacht, dieser liebe Hauskreisleiter, hätte der mir nicht irgendwie mal einen kleinen Wink mitgeben können, zu sagen, hey Ecki, du hast da was? Hat er nicht gemacht. Manchmal haben wir Flecken, von denen sehen wir nichts. Vielleicht manchmal was hier im Bad oder vielleicht was hier auf dem Hemd. Manchmal ist die Hose auf und wir sehen das nicht. Das ist unbequeme Fragen, ich weiß. Aber wir brauchen solche Menschen in unserem Leben. Wir brauchen das. Und wenn wir sowas, so jemanden nicht haben, dann schaut, betet dafür, dass Gott euch jemanden zeigt vielleicht. Und letztendlich, wenn wir Christen sind, dann wissen wir, dass unsere Schuld vergeben ist, ein für alle Mal. Die Bibel sagt aber trotzdem, dass es einen Tag geben wird, wo wir über alles Rechenschaft ablegen müssen, über das, was wir getan haben, wie wir unsere Zeit verwendet haben, über das, was wir gesagt haben. Wir müssen Rechenschaft ablegen. Paulus drückt das auch anders aus. Wir sollen zusehen, wie wir auf diesem Fundament bauen. Wir können mit Edelstein, mit kostbarem Material auf diesem Fundament bauen, auf das wir gesetzt worden sind als gläubige Christen. Wir können aber auch mit nichtigem Material darauf bauen. Und am Ende wird das Gericht darüber entscheiden, wie fest das ist. Das soll nicht bedeuten, dass wir, wie gesagt, Errettung verlieren, nein. Aber wir werden eines Tages über das, was wir, wie wir gelebt haben, Rechenschaft ablegen. Unsere Schuld ist vergeben, versteht mich da nicht falsch. Und das hält mich dazu auch an, meine Worte zu wählen, zu schauen, was gucke ich mir an, womit verbringe ich Zeit. Es gibt sicherlich viele, viele andere Punkte, die uns helfen, auf dem geraden Weg zu bleiben. Aber das waren jetzt zumindest fünf Punkte. Und ich möchte dazu auch noch sagen, ich weiß nicht, wie lange ihr schon im Glauben unterwegs seid oder vielleicht gerade am Anfang seid oder vielleicht davor steht. Oder vielleicht auch schon lange unterwegs seid und ihr habt gemerkt, ich bin schon so oft verkehrt abgebogen. Ich habe schon so viele Kompromisse in meinem Leben gemacht. Lasst euch eins sagen, es kommt nicht darauf an, wie man einen Lauf anfängt. Es kommt darauf an, wie führst du ihn zu Ende. Das christliche Leben wird oft als Marathon verglichen. Es ist kein Sprint, mal kurz Kräfte zu bündeln und einfach loslaufen für 10 Sekunden. Nein, das christliche Leben ist ein Marathon mit vielen Höhen und Tiefen. Und wir straucheln alle zwischendurch mal. Wir gehen durch schwere Zeiten. Aber es kommt nicht darauf an, wie wir den Lauf angefangen haben oder was für eine tollen Erlebnisse wir zwischendurch hatten, sondern wie laufen wir ihn zu Ende? Wie laufen wir ihn zu Ende? Wir wollen ihn zu Ende laufen. Dafür, ja, das steht außer Frage. Und das wünsche ich uns allen, dass wir uns diese Worte zu Gemüte führen, dass wir, so wie Paulus das schreibt, den Siegeskranz, dem ist er gewiss, den wird er bekommen. Und dann schreibt er aber am Ende von Vers 8 in Kapitel 4 vom 2. Timotheusbrief: nicht nur ich werde diesen Siegeskranz bekommen, sondern alle anderen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Und das ist mein Gebet, dass wir die Erscheinung Christi liebgewonnen haben, liebgewinnen und sie immer lieb haben werden. Amen.